Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 17. Erster Hauptteil.
Zürne ich den sorglosen Nationen. Bei sorglos habe ich noch in der Fußnote vermerkt, das hebräische Wort bedeutet auch die sicheren Nationen oder die übermütigen Nationen. Denn ich habe ein wenig oder für kurze Zeit gezürnt, aber sie haben geholfen zum Bösen. Dann Vers 16, darum so spricht der Herr, ich kehre nach Jerusalem zurück mit Erbarmungen. Mein Haus soll gebaut werden in ihr, also in der Stadt Jerusalem. Das war eine Prophetie, die bedeutete, der zweite Tempel soll gebaut und auch vollendet werden. Was dann eben 516, 15 so erfüllt wurde, Esra 6, Vers 15, ein paar Jahre nach diesen Worten. Und das wird auch noch was unterstrichen mit Spruch des Herrn der Heerscharen. Das ist der Gott, der alles in der Hand hat. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe wiederum aus, indem du sagst, so spricht der Herr der Heerscharen, es sollen noch überströmen meine Städte von Gutem. Und der Herr wird noch trösten Zion und er wird noch erwählen Jerusalem. Diese Worte gehen über die Erfüllung in der Zeit von Sacharja hinaus bis auf das endgültige Ziel von Jerusalem. Ganz in der Endzeit. Und das wird dann ausführlich in Sacharja, in den weiteren Kapiteln, noch verdeutlicht. Gott hat eine wundervolle Zukunft für diese Stadt, die so viel Elend sehen musste. Aber diese Zukunftsverheißungen für Israel, die werden vollständig erfüllt werden im tausendjährigen Friedensreich des Herrn Jesus. Wir kommen zu Kapitel 2. Ich lese zuerst vor. Das zweite Nachtgesicht. Und ich erhob meine Augen. Und ich sah und siehe 4 Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Wiederum ist ihm etwas nicht klar, ja? Er stellt immer Fragen. Das ist sehr wichtig, dass man Fragen stellt. Denn Gott gibt Antworten und so kommt man weiter. Man muss fragen. Das Wort Gottes wird ja in der Bibel selber verglichen mit dem Manna, diesem Brot aus dem Himmel, 2. Mose 16. Und was haben die Israeliten gesagt, als sie zum ersten Mal diese seltsame Speise von oben gesehen hatten? 2. Mose 16. Sie sind aus ihren Zelten gekommen und haben gesagt, Manhu, 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 alle haben gesagt, Manhu. Im Deutschen ist das übersetzt mit, was ist das? Wörtlich, was das? Man. Und darum hat man dieser Speise den Namen gegeben, Man. Und die griechische Aussprache Manna. Ja, also Manna, Man, ist einfach eine Frage. Was? Und so muss man die Bibel lesen. Man muss sorgfältig lesen, langsam, genau und sich ständig Fragen stellen. Und es hilft auch, wenn man Fragen aufschreibt und je nachdem, wenn man die Antwort nicht selber bekommt, auch solche, die die Antwort geben können, zu fragen. Und so kommt man weiter. Das ist grundsätzlich, darum heißt das Wort Gottes gewissermaßen Manna. Was ist das? Also, er sagt, was bedeuten diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, die zerstreut haben Juda, Israel und Jerusalem. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Und ich sprach, was zu tun kommen diese? Er stellt wieder eine Frage. Und er sprach zu mir, indem er sprach, diese sind die Hörner, die Juda zerstreut haben, so dass niemand sein Haupt erhob. Und diese sind gekommen, um sie zu erschrecken, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Nun, auf dem Skript, wo wir Vers für Vers durchgehen, habe ich geschrieben, was bedeuten die Hörner? Sie sind ein Symbol der Kraft. Wer das nicht glaubt, soll es mal versuchen mit einem Widder. Besser mit einem Widder als mit einem Stier. Aber beides würde zum klaren Ergebnis führen. Hörner sind ein Symbol der Kraft und der Macht. Nun, diese vier Hörner stellen die vier Weltreiche von Daniel 2 und 7 dar. Das, was jeder Jude damals schon aus dem Buch Daniel wissen konnte. Gott hat einen heilsgeschichtlichen Plan. Die Zeit der Nationen mit den vier großen Weltreichen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Das sind diese vier Hörner. Nun, Vers 2 sagt, dass diese Hörner Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben, gegen sie gewirkt haben. Und wirklich alle vier Weltreiche haben das Volk Israel angegangen und bekämpft. Alle sind an dem jüdischen Volk schuldig geworden. Und nun kommen hier Schmiede oder Werkleute. Das sind also Leute, die haben einen sehr gut funktionierenden Hammer, um die Hörner zu zerschlagen. Ja, Hörner sind zwar ein Bild der Macht, aber wenn man einen richtigen Schmiedehammer nimmt und auf die Hörner einschlägt, dann zersplittern auch die. Und das will bedeuten, Gott hat für alle Weltmächte wieder eine Macht, um sie zu bestrafen für das Unrecht, das sie an dem jüdischen Volk angetan haben. Man versteht wirklich die Weltgeschichte, wenn man die Verheißung an Abraham, den Stammvater von Israel, vor Augen hat in 1. Mose 12, 1 bis 3. Da sagt Gott zu Abraham, er soll aus seiner Vaterstadt hinausgehen. Und dann Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Stämme der Erde. Also Vers 3 sagt, die Geschichte wird so sein mit den Völkern. Wer Israel segnet, kommt selber unter den Segen Gottes. Wer Israel flucht, wird automatisch auch unter den Fluch kommen. Und das hat sich eben so bewahrheitet durch die ganze Geschichte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert. Nicht wahr? Das Nazireich ist tosend, krachend, schrecklich zusammengebrochen 1945. Aber dann ging der Judenhass weiter im Nahen Osten. In Europa hat man in Bezug auf das jüdische Volk eine ganz deutliche Wende gemacht, aber im Nahen Osten ging das mit dem Judenhass voll weiter. Noch 1945 wurde die Arabische Liga gegründet. Warum? Um die Rochenlunte. Jetzt könnte es zu einem Judenstaat kommen. Jetzt könnte es sein, dass viele Nationen unter dem Schock der geöffneten Konzentrationslager auf die Idee kommen, wir setzen uns ein, damit ein Judenstaat in, was man damals so nannte, Palästina entsteht. Und darum wurde die Arabische Liga gegründet von 7 Gründungsnationen. Und zwar war dabei Irak, Jordanien, Saudi-Arabien, Jemen, Syrien, Libanon und Ägypten. Im Blick auf die Palästinenser haben sie diese Liga gegründet, und zwar damit verhindert werden soll, dass ein Judenstaat gegründet werden könnte. Aber 1948 ruft Ben-Gurion den Staat aus. Aber die haben angekündigt, wir werden den totalen Krieg machen. Und wirklich, 9 Armeen waren an den von der UNO vorgesehenen Grenzen massiert, als die letzten Truppen der Engländer in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai aus dem Land hinausgingen, um dann den totalen Krieg zu eröffnen. Eine totale Übermacht. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also es war menschlich völlig klar, wer gewinnen würde. Und übrigens, die Amerikaner, im letzten Moment wollten sie noch die Staatsgründung Israels verhindern. Nicht, weil sie gegen die Juden waren, sondern die dachten, das wird eine Katastrophe. Das können wir nicht zulassen. Man kann den Staat jetzt nicht gründen. Juden in damals Palästina sagten, diese Chance, wir haben 2000 Jahre darauf gewartet, das lassen wir uns nicht entgehen. Und es kam zum totalen Krieg. Aber nach einem Jahr war Israel auf Vormarsch mit Landgewinn. Und die ganzen Gegner wurden quasi besiegt. Aber es ging weiter. Man sagte sich, wir müssen das später nochmals machen. Die Sowjetunion rüstete auf, und 1967 kam die Überzeugung auf, jetzt schaffen wir es, die Vernichtung Israels. Und so kam es zum 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Fronten. Und die Übermacht war geschlagen. Unglaublich. Und man sagte sich, wir müssen das später machen. Und zwar ganz anders. Nicht mehr mit Vorankündigung. Als Überraschungskrieg. Und das führte schließlich zu diesem schrecklichen Yom Kippur-Krieg von 1973. Das war ein totaler Überraschungsangriff am Yom Kippur, als kein Fernseh lief, kein Radio lief in Israel. Man konnte die Reserve gar nicht mobilisieren. Aber schließlich, auch in diesem Krieg, war Israel dann auf dem Vormarsch fast bis nach Damaskus. Und wieder haben sie verloren. Wie kann man sich das erklären? Dieser Grundsatz bleibt. Wer Israel flucht, kommt selber unter den Fluch. Und das muss man bedenken. In unserer Gesellschaft wird eine solche Pro-Palästina-Haltung verbreitet und ein Judenhass. Ja, aber je länger sich Palästinenser gegen das jüdische Volk stellen und ihre Vernichtung fordern, das wird immer zu ihrem Elend ausschlagen. Und man sieht auch das Gegenteil. Wenn ich von Flughafen Ben-Gurion hinauffahre nach Jerusalem, immer wieder schaue ich dann so gerne da nach rechts rüber. Abu Ghosh. Das ist eine arabische, jetzt sehr stattliche Ortschaft. Viele Leute heißen Ghosh in diesem Ort, denn die stammen alle von diesem Abu Ghosh. Das war in früheren Zeiten ein Gangster. Ja, also dieses Gangsterdorf ist sehr, und jetzt eben eine Stadt, ist sehr interessant, denn die haben sich damals 1948 entschieden, wir gehen nicht gegen die Juden vor. Und jetzt blüht das. Araber, die so in wirklicher friedlicher Koexistenz leben mit den Juden. Es funktioniert. Und wer Israel segnet, wird selber gesegnet. Ja, wirklich angenehme Ortschaft und so. Und man kann da auf Besuch gehen, da muss man nicht Angst haben, ist irgendwie gefährlich oder so. Abu Ghosh ist wirklich etwas ganz anderes. Wer Israel segnet, kommt automatisch auch unter den Segen. Und das gilt eben auch für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. England hatte sich ganz stark eingesetzt für das jüdische Volk im Ersten Weltkrieg. Mit der Balfour-Erklärung haben sich wirklich eingesetzt. Wir werden alles tun, was uns möglich ist, damit eine nationale jüdische Heimstätte in Palästina gegründet werden könnte. Und England war wirklich eine Weltmacht damals noch. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat England sich so verräterisch gegen das jüdische Volk gestellt. Wirklich ganz schlimm, was die gemacht haben. Und man muss auch denken, auch als der Zweite Weltkrieg vorbei war, die wollten die Juden immer noch nicht ins Land lassen. Und man hat die Einwanderer abgefangen in Auffangslagern wie zum Beispiel Atlit. Es lohnt sich mal, auf Besuch zu gehen nach Atlit. Das ist so ein ja, das sieht aus wie ein Konzentrationslager. Da kamen Leute aus den Konzentrationslagern mit Schiffen über das Mittelmeer ins Land, wurden abgefangen und in das Camp getan. Wieder mit Stacheldraht. Also wirklich Eindruck, wenn man da steht und das sieht ja aus wie in Europa. Stacheldraht. Und dann gibt es da so ein zentrales Gebäude, wenn man da reinkommt, da gibt es so Duschen. Da mussten die Juden zuerst duschen. Ja, um sicher zu sein, dass die nicht Flöhe und alles Mögliche mit reinbringen. Und dann gibt es da ganz komische Maschinen. Also die sehen aus wie Verbrennungsmaschinen. Also sind keine Verbrennungsmaschinen, das waren Waschmaschinen. Und zwar hat man, die Juden mussten sich ausziehen und all diese Kleider wurden in diese komischen Waschmaschinen hineingetan, um sie zu desinfizieren. Und die Leute wurden mit DDT abgespritzt und dann waren sie da im Gefangenenlager. Unglaublich, was England gemacht hat und was ist mit England geschehen. Diese Weltmacht ging so runter wie eine Schweizer Seilbahn. Bis auf den Talgrund. Also wirklich eindrücklich eine solche Weltmacht. Und sobald sie begannen, sich gegen die Juden zu stellen, ging es so abwärts mit England. Und so könnten wir die Beispiele vervielfältigen. Und hier sehen wir eben in diesem zweiten Nachtgesicht, für jede Nation, für jedes Weltreich, das sich gegen das jüdische Volk stellt, gibt es wieder eine Macht, die sie zertrümmern wird. Und darum lesen wir eben am Schluss von Vers 4, und diese, das heißt die Schmiede aus Vers 3, sind gekommen, um sie zu erschrecken, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Wir kommen zum dritten Nachtgesicht. Ich habe es überschrieben mit Jerusalem beschützt. Und da muss ein Engel zunächst mal Jerusalem ausmessen. Und ich erhob meine Augen. Also es ist immer noch der gleiche Traum, aber eine dritte Traumphase, ja? Und ich sah, und siehe, ein Mann, und in seiner Hand war eine Messschnur. Und ich sprach, wohin gehst du? Merken wir, er hört nicht auf zu fragen. Und er sprach zu mir, Jerusalem zu vermessen und zu sehen, wie viel ihre Breite und ihre Länge ist. Ich habe auf dem Skript hier hingeschrieben, bei Vers 5, ein Engel muss Jerusalem ausmessen, vergleiche Hesekiel 40,3, Offenbarung 11, Vers 1. In Hesekiel 40 wird uns der zukünftige Hesekiel-Tempel beschrieben. Und Hesekiel muss diesen Tempel in der Vision besuchen. Er hat einen Engel zur Seite, einen Fremdenführer, der ihn durch den Tempel und durch die verschiedenen Gebäude hindurchführt. Und der hat ein Messrohr. Und er muss alles ausmessen und muss die Maße dem Propheten mitteilen. Was bedeutet dieses Ausmessen? Das bedeutet, dass Gott diesen Tempel anerkennt als sein Haus und dass es so verwirklicht werden soll. In Offenbarung 11, Vers 1 sehen wir den dritten Tempel, der noch gebaut werden wird, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkehrt. Und da muss dieser Tempel auch vermessen werden mit einem goldenen Rohr. Und das bedeutet auch wieder, Gott anerkennt diesen kommenden Tempel. Ich weiß, es gibt viele, die anerkennen ihn überhaupt nicht. Schon jetzt sagen die, ein dritter Tempel wird gar nicht gebaut werden. Ach, die gleiche Art von Menschen. Wir haben schon früher gesagt, nein, Israel ist vorbei, das ist nicht zu erwarten, was manche Leute aus der Bibel herauslesen wollten. Die Juden werden wieder heimkehren ins Land. Sie werden den Staat wieder gründen. Aber es ist halt doch so gekommen. Und es gibt heute noch Leute, die sagen, nein, ein dritter Tempel wird nicht gebaut werden. Und der Tag wird kommen, da wird man staunen und er wird trotzdem gebaut werden. Er wird kommen und Gott wird ihn anerkennen, denn in 2. Thessalonicher 2 heißt es, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes hineinsetzen wird. Er heißt der Tempel Gottes, eben weil er anerkannt ist. Nun, der langen Rede kurzer Sinn. Ausmessen bedeutet, drückt aus Gottes Anerkennung für ein Gebäude und hier für eine Stadt. Jerusalem zu vermessen, um zu sehen, wie viel ihre Breite und ihre Länge ist. Das will also schon mal andeuten, Gott hat einen Plan mit Jerusalem und er anerkennt diese Stadt. Die ganze Welt ruft, nein, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt der Juden. Sie wollen das nicht anerkennen. Gott sagt, ich anerkenne diese Stadt und zwar als meine Stadt, die Hauptstadt Israels. Und übrigens, West- und Ost-Jerusalem anerkennt Gott. Schlagen wir mal auf, Psalm 120 bis 134, da haben wir die 15 Stufenlieder. Und da heißt es doch tatsächlich in Psalm 122, ein Stufenlied von David, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Das Haus des Herrn, das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Also wohlverstanden, wir sind hier bereits in Ost-Jerusalem angelangt. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Wow, das steht wirklich im Hebräischen da. Vereinigt. Andere haben übersetzt, in sich geschlossene, aber es heißt wirklich in sich zusammengefügt. Wieso wird diese Stadt als zusammengefügt? Eine Stadt ist doch sowieso zusammengefügt. Ja, also bei Berlin hat man das gesehen. Als Ost- und West-Berlin wieder vereinigt wurde, da war die Stadt in sich zusammengefügt. Und Jerusalem, eine Stadt, die durch eine Mauer der Jordanier getrennt war, als Folge dieses Krieges 48-49, die wurde wieder vereinigt. Und da lesen wir Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Also, Gott anerkennt diese Stadt. Jetzt Vers 7. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus. Und ein anderer Engel ging aus ihm entgegen. Merken wir, in der Vision sieht er mehrere Personen. Und jetzt auch mehrere Engel. Vers 8. Und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem Jüngling, indem du sagst, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, vor Menge an Mensch und Vieh in ihrer Mitte. Übrigens, hier erfährt man nebenbei, dass Zacharia ein junger Prophet war. Ja, einen 60-Jährigen wird man nicht mehr nennen, ein Jüngling, ja? Ich rechne auch nicht damit. Aber Zacharia war ein junger Mann. Und das zeigt, wie Gott junge Männer brauchen kann als sein Sprachrohr. Und dann diese Verheißung. Jerusalem wird eine offene Stadt sein, die nicht durch eine Mauer umgeben ist. Vor Menge an Mensch und Vieh in ihrer Mitte. Und dann weiter. Und ich werde ihr sein, Spruch des Herrn, eine feurige Mauer ringsum. und zur Herrlichkeit werde ich sein in ihrer Mitte. Also Jerusalem, eine offene Stadt ohne Ringmauer. Nicht wahr? Die Altstadt von Jerusalem hat eine Ringmauer, aber Groß-Jerusalem, wozu man all die Ortschaften zählt, die man eben nach und nach gebaut hat, um ein Groß-Jerusalem zu bilden, zum Beispiel mit Maalei Adumim, das ist so eine Siedlung auf den Bergkuppen, ja, da hat man extra gebaut, um diesen Gürtel immer mehr zu vergrößern, ein Groß-Jerusalem, das ist der Plan Israels. Mal klar gesagt, das Westjordanland benutzen wir, um mit den Palästinensern zu verhandeln. Aber wir werden nie mehr alles zurückgeben, denn das wäre strategisch Selbstmord. Israel wäre ohne das Westjordanland ein ganz schmaler Streifen entlang des Mittelmeeres. Das kann man gar nicht verteidigen gegen Nationen, die den Wunsch haben, Israel zu vernichten. Man braucht, um strategische Tiefe zu haben, das Westjordanland. Aber man hat gesagt, wir werden einen Teil zurückgeben. Im Gegenzug wollen wir Frieden mit den Palästinensern. Aber wir werden nie alles zurückgeben. Und gerade Jerusalem müssen wir speziell strategisch schützen mit Siedlungen, die ein Groß-Jerusalem geben. Und hier sind wir aber zeitlich schon weiter. Gott sagt, ich werde zur Herrlichkeit sein in ihrer Mitte. Da sind wir bereits in der Zeit nach der Wiederkunft Christi. Gott hat versprochen, in dieser Stadt zu wohnen, im tausendjährigen Friedensreich. Und er verspricht, ich werde die Mauer sein. Eine Firewall. Übrigens, das war ja ein Israeli, der das mit der Firewall erfunden hat. Und wirklich aufgrund dieser Stelle kam dieser Name. Zachariah 2, Vers 9. Chomat Esh, Mauer des Feuers. Das hat man eben auf Englisch als Firewall angegeben. Wenn Computer geschützt werden, also jedes Mal, wenn man die Firewall einschaltet, kann man daran denken, Gott hat versprochen, eine feurige Mauer um Jerusalem herum zu sein. Und das ist natürlich wunderbar, denn das irdische Volk Israel ist ja, kann man sagen, ein Abbild der Gemeinde, die das himmlische Volk Gottes ist. Und so wie Gott eben versprochen hat, eine Sicherheitsmauer zu sein um Jerusalem herum, so ist er bereits diese feurige Mauer um jeden Erlösten, um jedes Kind Gottes heute. Ein Vers dazu aus 1. Johannes 5, wirklich ermutigend. Und gerade für Kinder Gottes, die besondere Anfechtungen haben. 1. Johannes 5, Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist ein Durativ, nicht fortdauernd sündigt, also nicht in der Sünde lebt. Sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist einfach ein Faktum. Satan hat kein Recht, die Kinder Gottes anzutasten. Ja, und was war mit Hiob? Gut, Gott hat gesagt, ja, du darfst deinen Besitz antasten, aber ihn selber nicht. Später hat Gott erlaubt, ja, du darfst seine Gesundheit antasten, aber nicht sein Leben. Gott sagt genau, bis wo. Und Satan sagt in seiner Reaktion auf Gottes Reden in Hiob 1, können wir das kurz aufschlagen. Gott sagt in Hiob 1, Vers 8, und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Nun, mir geht es um diesen Ausdruck. ihn und sein Haus, alles, was er hat, ringsum eingezäunt. Nun muss man wissen, im Altertum, im Nahen Osten, da hat man eben auch Zäune gemacht. Aber da gab es noch keinen Stacheldraht. Aber etwas sehr Ähnliches. Man hat Zäune gemacht, ganz bewusst mit Dornen. Also wer diesen Schutzzaun überschreiten wollte, der hat sich daran verletzt. Und genau ein solcher Zaun ist hier gemeint. Also wenn Satan einen Gläubigen antasten möchte, er verletzt sich selber daran. So ist der Gläubige geschützt. Das ist ein anderes Bild, dieser Stachelzaun, die feurige Mauer und dann eben die Zusage, 1. Johannes 5, der Böse tastet ihn nicht an. Ich habe das so erlebt in Afrika, als ich in Togo war, hat mir ein Afrikaner dort erklärt, der als Missionar arbeitet, die Schamanen hier, die können zwar eben schlimme Sachen machen, zum Beispiel eine Riesenschlange auf eine Person schicken, und wenn die beißt, also die Boa, die ist keine giftige Schlange, aber wenn die beißt, geschickt vom Schamanen, dann stirbt die Person. Und er sagt, die können sogar eine Wespe schicken. Und wenn die sticht, die Person stirbt. Aber sie wissen, bei den Gläubigen, bei den Kindern Gottes, funktioniert das Ganze nicht. Also ist sogar unter den Heiden in Togo bekannt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nur bei den Ungläubigen. Das ist eine Illustration von eine feurige Mauer um ihn sein. Hast alles eingezäunt. Und eben das Schöne, sogar der Besitz ist auch unter Gottes Schutz. Und gut, Gott kann in gewissen Fällen zulassen, dass der Besitz angetastet wird, aber eben alles ganz genau nach einem Plan Gottes. Das ist also ermutigend, diese Firewall. Vers 10. Ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, Spruch des Herrn. Oh, das jüdische Volk unter alle vier Himmelsrichtungen zerstreut. Das war damals nicht der Fall. Ich war, die Juden wurden zerstreut, nach Babylon deportiert und dann kamen sie da wieder zurück. Aber hier wird gesprochen, nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet. Nun, das sollte erst noch kommen in der jüdischen Geschichte. Und zwar im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstört hatten, wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut. So wie das vorausgesagt war in 5. Mose 28, Vers 64. Nicht wahr? Die babylonische Gefangenschaft, die ist auch in 5. Mose 28 vorausgesagt, in Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Zu einer anderen Nation weggeführt, nach Babylon. So hat sich das Wort von Mose 1000 Jahre danach ungefähr erfüllt. Aber in Vers 64 sagt Mose, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich erst erfüllt ab dem Jahr 70, dass Juden wirklich unter alle fünf Kontinente zerstreut wurden. Nun, hier heißt es, ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn. Wieso wird das Land des Nordens hier so hervorgehoben? Ja, irgendwie sollte dieses Land eine besondere Bedeutung bekommen. Und hier werden sie aufgerufen, dieses Land zu verlassen, zu fliehen. Und wie hat sich das erfüllt? Nun, 2000 Jahre fast war das jüdische Volk zerstreut in aller Welt. Aber es gab eine besondere Konzentration von Juden in Osteuropa und in Russland. Und 1882, als Zar Alexander ermordet worden war, da brach eine schreckliche Judenverfolgung in Russland aus. Und das hat dazu geführt, dass Tausende von russischen Juden sagten, jetzt gehen wir. Jetzt ist genug. Definitiv genug. Und die packten ihre Koffer und reisten aus von dem Land des Nordens und gingen ins Land der Väter nach Palästina. Das war die erste große Einwanderungswelle. Und dann ging es weiter. 83, 84, 85 und so weiter. Bis 1903. Und dann gab es wieder Verfolgung. Und dann kam die zweite Welle, auch hauptsächlich aus Russland. Und das ging bis 1914, dann kam der Erste Weltkrieg. Das gab einen Unterbruch, aber nach dem Krieg ging das wieder weiter. Und wir wissen dann auch, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eben in 1989, da kam schließlich 1 Million Juden aus der Sowjetunion, beziehungsweise dann GUS, aus Russland und GUS ins Land Israel. Aber eben, das begann mit Flucht aus dem Land des Nordens. So begann überhaupt dieser Prozess der Einwanderungswellen. Ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn. Das ist der Beginn dieser Einwanderungswellen, Flucht aus Russland. Vers 11. Ach, Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Oh, das ist aber nicht Russland. Die Tochter Babel. Ja, aber die babylonische Gefangenschaft ist doch schon längst vorbei, nicht wahr? Es war so, im Jahr 70 nach Christus, als die Römer eben Jerusalem zusammenschlugen, da gab es eine ganz gewaltige Fluchtwelle von Juden nach Babylonien. Warum Babylonien? Übrigens, ein weiteres Mal, 132 nach Christus gab es diesen zweiten Aufstand gegen die Römer, der dann von Kaiser Hadrian so brutal niedergeschlagen wurde. Auch da nochmals etwa 1 Million Tote, wie schon im Jahr 70, 1 Million Tote. 135, Summe nochmals 1 Million Tote, aber riesige Mengen von Juden flohen nach Babylonien, in den heutigen Irak. Warum? Man wollte so schnell wie möglich römisches Territorium verlassen. Aber das Römische Reich war ja überall, in Europa, in Nordafrika und dann eben auch ein bisschen im Nahen Osten. Die wollten über das hinaus und da waren sie außerhalb, in dem Gebiet des heutigen Irak. Und darum gab es durch diese zwei Fluchtwellen etwa 1 Million Juden in Babylonien. Und darum in der weiteren Geschichte, die großen Rabbiner des Weltjudentums, die waren in Babylon. Und darum heißt der Talmud, der in dieser Zeit verfasst wurde, in diesen frühen Jahrhunderten, heißt der babylonische Talmud. Weil die großen Rabbis in Babylonien waren. Ja? Und so gab es also eine ganz besondere jüdische Gemeinschaft von Anfang an in Babylonien. Und das setzte sich weiter bis ins Mittelalter. Aber das ging sogar darüber hinaus. Im 20. Jahrhundert waren noch 150.000 Juden in Babylonien. Aber dann in der Nazizeit gab es ein ganz schlimmes Massaker im Irak. Ich habe das hier aufgeführt bei Vers 11 im Skript. Das war dieses Massaker 1941 in Bagdad. Und zwar muss man wissen, der deutsche Botschafter in Irak war in Irak sehr populär in der Nazizeit. Und darum hat der Irak sich sehr stark auf die Seite der Nazis gestellt und die haben 1941 eine Massenabschlachtung gemacht in Bagdad. Und das hat die jüdische Gemeinschaft der babylonischen Juden so erschüttert, dass man sich gesagt hat, jetzt gründen wir eine Geheimorganisation, die hilft allen Juden aus dem Irak zu fliehen. Und in weiteren Jahren, Massen von Juden flohen aus dem Irak. Der Irak versuchte, die Grenzen zu schließen. Aber das ging weiter. Und zwar mit ganz primitiven Flugzeugen. Ich habe vor jüngerer Zeit gerade so ein Flugzeug dieses Typs noch gesehen. Also wirklich ein bisschen abenteuerlich sehen die aus. Die sind also so auf Feldern gelandet, wieder Leute eingepackt und dann rüber nach damals noch Palästina. Ja, eine riesige Fluchtwelle und das ging bis 1950. Und dann hat der Irak gesagt, so, alle Juden dürfen gehen, die wollen. Aber sie müssen die Staatsbürgerschaft aufgeben. Man hat gedacht, 7.000 bis 10.000 werden gehen. Ach wo, 104.000 haben sich angemeldet. Wir gehen. Aber nur bis 1952. Also ungefähr zwei Jahre Fenster. Und die versuchten zu gehen. Aber man hat es nicht geschafft, alle rauszubringen. Aber irgendwie, es ging dann nach 1952 doch noch weiter. Und dann waren alle draußen, die gehen wollten. Aber dann ab 1952, es gab wieder Verfolgungen. Da sind wieder Juden geflohen aus Babylon, sodass am Vorabend des Golfkrieges praktisch keine Juden mehr da waren. Es gab noch über 100 Juden. Aber die ganze Gemeinschaft war gegangen. Und zwar eben ein wichtiger Teil war geflohen. So, und jetzt muss man das lesen. Ach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Ja, die haben sich so gerettet und auch vor der Katastrophe der Golfkriege gerettet. Und dann Vers 12, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt zu den Nationen, die euch ausgeplündert haben, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Was heißt das nach der Herrlichkeit? Nun, dieser Ausdruck, ich habe das auf dem Skript vermerkt, kommt auch vor in Psalm 73, Vers 24. Und die Herrlichkeit meint hier die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Und hier hören wir den Messias sprechen, der eben sagt, nach der Herrlichkeit, nach meiner Wiederkunft in Herrlichkeit, bin ich geschickt zu den Nationen, die Israel ausgeplündert haben, um unter den Nationen eine Abrechnung zu machen. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und hier haben wir es nochmals, das Prinzip, wer Israel flucht, wird von Gott verflucht werden. Israel antasten ist wie, wenn man den Augapfel Gottes antastet. Und das ist ja das, was man schützt, wie es nur geht, ja, so sprichwörtlich. Israel ist Gottes Augapfel. Und da muss man sich vorstellen, zum Beispiel in diesen Kriegen, 1967, 1973, wo ja auch Ägypten gegen Israel gekämpft hat. Es gibt ja viele Gläubige in Ägypten und den ägyptischen Christen. Und die wurden auch zur Armee eingezogen. Und das war für die ein ganz schlimmer Gewissenskonflikt. Die waren sich ganz klar, ganz im Klaren, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Also das war so ganz ähnlich wie viele Soldaten in Deutschland, die eingezogen wurden im Zweiten Weltkrieg, die überzeugte Christen waren und die sich im Klaren waren, das ist ein Unrecht, wenn ich Menschen töte im Krieg. Ich habe noch einen solchen Mann gekannt, der kam aus Stalingrad mit weißen Haaren zurück, obwohl er noch ein junger Mann war. Und der wurde mit 17 eingezogen, und zwar in der Kanonentruppe. Aber der war jeden Tag auf den Knien und hat gebetet, Herr, bewahre mich, dass ich keinen Menschen töte. Und er konnte nachher sagen, ich habe nie einen Menschen getötet, im ganzen Krieg. Und er hat alles mitgemacht, auch den Sturm auf Stalingrad. Und dann diese Jahre der Gefangenschaft, die kamen ja viel, viel später, Jahre später zurück. Und darum hat er dann an seine Evangelisationen auch gesagt, ich habe 14 Semester Theologie studiert. Direkt bei Gott in Stalingrad. Das war seine theologische Ausbildung. Das war Hans Winterhoff. Ja, und also eben diese ägyptischen Christen, die waren genau so in diesem Clinch. Für sie war klar, das ist ein No-Go. Aber die waren eingezogen und die mussten Gottes Hilfe und Bewahrung da erleben. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Vers 13, denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie und sie werden zum Raub werden ihren Knechten und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Also der Herr Jesus sagt hier, dass er wiederkommt und dann geht er und wird abrechnen mit den Nationen. In mehreren Phasen wird er in Harmagedon Feinde vernichten, aber das ist im Norden Israels. Sacharja 14 beschreibt, wie er die Feinde vernichten wird bei Jerusalem, wenn er auf dem Ölberg kommt. Aber es ist nochmal etwas anderes, was in Jesaja 63 beschrieben wird, wie der Herr Jesus feindliche Nationen in Edom, heutiges Südjordanien, vernichten wird. Also die feindlichen Nationen werden durch ihn gerichtet werden. Und auch durch andere Nationen bestraft werden. Sie werden zum Raub werden ihren Knechten. Aber interessant, dann heißt es, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Wer spricht hier eigentlich? Vers 12 ist ganz klar. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Wer spricht? Adonai Zvaot. Nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt. Wie? Der Herr der Heerscharen wird gesandt. Ja. Und am Schluss sagt er, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Der Herr der Heerscharen sendet den Herrn der Heerscharen. Jahwe sendet Jahwe. Da haben wir es. Es muss mehr als eine Person in Gott sein. 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme. Und ich werde wohnen in deiner Mitte, Spruch des Herrn. Also hier heißt Gott, dass er in Zion, das ist der Tempelberg in Ostjerusalem, da wird er wohnen im tausendjährigen Reich. Vers 15, und viele Nationen werden sich dem Herrn anschließen an jenem Tag. Das heißt, zu jener Epoche. Und werden mir zum Volk sein. Und ich werde wohnen in deiner Mitte. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wie bitte? Jetzt haben wir es nochmals. Wer spricht hier? Jubel, freu dich, ich komme, ich werde in deiner Mitte wohnen. Spruch des Herrn. Aber dann heißt es, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wieder, der Herr der Heerscharen spricht und alle werden sehen, dass der Herr der Heerscharen den Herrn der Heerscharen gesandt hat. Da können wir die Lehre der Dreieinheit Gottes ganz klar schon alttestamentlich begründen. Jetzt hier in Bezug auf den Vater und den Sohn. Es gibt andere Stellen in Bezug auf den Heiligen Geist. Und da werden viele aus den Völkern sich dem Herrn anschließen. Das ist diese unzählbare Schar aus Offenbarung 7, Vers 9. Aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und aus allen Sprachen werden Menschen sich bekehren und durch die große Drangsal hindurchgehen und sie werden sich dem Herrn anschließen. Und dann Vers 16, und der Herr wird Juda besitzen als sein Erbteil in dem heiligen Land. Und er wird noch erwählen Jerusalem. Gott steht ganz klar zu der Stadt Jerusalem. Und er wird der eigentliche Besitzer sein des jüdischen Landes. Juda besitzen als sein Erbteil. Und hier wird gesagt, in dem heiligen Land. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo man diesen Ausdruck findet. Das heilige Land. Aber es ist ein biblischer Ausdruck. Und dann Vers 17. Psst. Alles Fleisch vor dem Herrn. Denn er macht sich auf aus dem Wohnort seiner Heiligkeit. Jetzt reden die Menschen viel und laut und auch gegen Gott. Aber der Moment wird kommen. Ich habe das so extra so übersetzt. Nicht einfach Stille, sondern Psst. Denn im Hebräischen ist das so ein lautmalerischer Ausdruck. Psst. Alles Fleisch vor dem Herrn. Die ganze Welt soll schweigen und nichts mehr sagen. Auch die UNO soll schweigen. Das letzte Wort wird der Herr Jesus sprechen. Der Herr, denn er macht sich auf aus dem Wohnort seiner Heiligkeit. Damit ist gemeint der himmlische Tempel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht über den himmlischen Tempel. Von dort aus wird er ausgehen, von diesem heiligen Ort, und wird das letzte Wort sagen, und er wird sagen, was gerecht und was ungerecht ist. Was heilig ist und was unrein ist. Nicht das, was die Menschen eben sich selber ausgedacht haben. Er wird das letzte Wort sprechen. Und da schließlich der Kreis auch mit dem Buch Hiob. Wenn der Geprüfte sagt in Hiob 19, Vers 25, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird das letzte Wort sprechen. Nicht die Nationen und ihre Regierungen, auch nicht die Zusammenschlüsse der Nationen, sondern er, der Sohn Gottes. Und zu ihm gehören wir heute, die wir die Seite gewechselt haben und uns zu ihm bekennen. Und wir dürfen wissen, er ist schon heute diese Firewall um uns herum. Ja, wir wollen an dieser Stelle schließen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken auch gerade für Sacharja 1 und 2, wo wir so vieles lernen dürfen über dich und deine Herrlichkeit und über die Pläne des Vaters mit dieser Welt und auch mit uns als seinen Kindern. Danke, dass du uns dieses Wort geschenkt hast und dass wir darüber nachdenken dürfen. Und hilf uns auch, dass diese trostvollen, guten Worte in unsere Herzen eingeprägt werden und uns begleiten und uns ermutigen auf dem Weg. Auch durch alle Hindernisse und Schwierigkeiten hindurch. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir zu dir stehen, dann erleben wir, wie du dich zu uns wendest und auch zu uns stehst. Amen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den dritten Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 17, erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.